Ich habe vor vielen Jahren zwei Dinge gelernt. Fachidiot schlägt Kunde tot und ein fantastisches Wort, das heißt da Sprechdurchfall. Und um genau das zu vermeiden, wie werde ich ein Fachidiot, wie klammer ich Sprechdurchfall aus, sprechen wir heute über das Thema Kaufmotive und Fragen.
Alex, ich freue mich schon darauf, wenn du dein Intro in diesem Jahr noch verbesserst. Das wird richtig gut.
Geil, oder?
Ihr Lieben.
Ich lasse das in Zukunft einfach ganz weg. Dein Sales-Podcast für mehr Spaß im Verkauf.
Mit Alexander Marx für den maximalen Erfolg.
Und dem Stefan Gepper, dem Erfolgsbeschleuniger.
Das lässt du auf jeden Fall nicht weg, weil das war bisher immer das Beste.
Nee, aber es strengt an. Weißt du, da gehe ich ja immer die Extrameile. Muss mir immer was überlegen im Vorfeld und so spontan.
Aber es
vielleicht lassen wir es in Zukunft einfach weg.
Es sah ziemlich gut aus, wie du kurz überlegt hast, links nach oben geschaut hast, aber es lag wahrscheinlich daran, weil dir das Thema manchmal wahrscheinlich auch auf den Keks geht, dass man immer noch wieder darüber reden muss.
Nee, der Postbote kam, deshalb.
sehr gut. Alex, ich hatte vor kurzem eine Situation, ich mache ja ab und an eine Sales-Call-Analyse. Da schicken mir meine Kunden den Sales-Call zu und der Verkäufer, von dem ich quasi diesen Call analysieren soll, hat sich gefragt, Stefan, warum schaffe ich es so unregelmäßig, wirklich einen Abschluss zu erzielen? Mhm. Was ich so spannend fand, das Problem vom Kunden war, also bei ihr war beispielsweise, sie wollte eine gute Einwandbehandlung lernen und er hat dann darauf gepocht, du brauchst erstmal einen ganz, ganz neuen Vertriebsprozess. Also sie wollte A und er hat in B rein analysiert und wollte B verkaufen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wieso passiert sowas immer wieder? Ist ja nicht der Einzige. Das ist immer wieder passiert, der Kunde will das, aber du willst ihm unbedingt das anbieten. Mhm. Ich verstehe es nicht. Und da wollte ich gerne mit dem heute drüber sprechen. Lass uns das Thema mal richtig schön aufmachen.
Und genau das, das tut man, weil die Antwort so einfach ist. Und so nahe liegt, warum das immer wieder passiert, weil schlechte Verkäufer zu wenig Fragen stellen. Frag doch den Kunde einfach, willst du eher A oder B? Ist ja nicht so schwierig. Mhm. Weißt du, bevor ich B verkaufen will, der Kunde will aber A, wer fragt dafür? Das habe ich schon vor über 30 Jahren gelernt. Das hat heute noch Bestand. Ist einfach und easy zu lösen. Und da sollten wir heute auch nochmal drüber sprechen. Wir haben schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Mhm. Aber wie wir alle wissen, Wiederholung tut gut. Und jeder hört da für sich was Neues raus. Also lass uns heute genau über die Themen sprechen. Fragen und Kaufmotiv erkennen, mit Fragen stellen.
Genau, aber ich will vorhin nochmal reingehen, weil ich will's einfach kapieren. Ich meine, du hast ja auch in deinem Training immer wieder, dass du mit Fragetechniken arbeitest, den Leuten zeigst, wie die Kaufmotive sind. Ja, aber ich meine, wir kennen das mit Sprechdurchfall und lass den Kunden lieber reden und du erzählst oder du stellst ihnen lieber Fragen. Aber warum kriegen das die wenigsten immer nicht wirklich gebacken? Warum neigen wir immer dazu, zu viel zu quatschen und kaum zu fragen?
Also A, ich widerspreche dir ungern, aber da widerspreche ich dir. Wir beide kennen das vielleicht, weil es unser täglich Doing ist. 80% der Verkäufer da draußen wissen es eventuell, setzen es aber nicht um, weil es natürlich auch hat auch viel mit Arbeit zu tun. Ich meine, dir einen richtig guten Fragekatalog individuell pro Kunde, den du closen willst, zu erstellen, zu erarbeiten, ist extrem viel Arbeit. Deshalb, das ist ein Grund, warum es viele nicht machen. Wissen tun sie es alle, ne? Aber umsetzen tun sie es nicht. Der nächste Grund ist, also A, viel Arbeit, ist einfach viel Arbeit, einen starken Fragekatalog zu erarbeiten. Der zweite Grund ist, dass viele Verkäufer mutmaßlich ja davon ausgehen, wenn sie viel über sich erzählen und sich zu der geilsten Maschine auf diesem Planeten machen, dann kauft der Kunde auf alle Fälle. Ist ja auch Bullshit. Ne? Der dritte Grund ist, Kunden oder Verkäufer glauben immer, umso höher mein Redeanteil ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mich versteht, dass er mein Produkt besser kennenlernt und dann auch kauft. Ist ja auch Quatsch. Sind also allein die drei Faktoren schon mal, warum es nicht funktioniert. Können die doch 10 andere aufzählen?
Ja, krass. Also gerade mit dem Fragekatalog fand ich ganz spannend, das auch mal immer wieder mal zu updaten, ist halt super, also wirklich super interessant. Ich meine, wir haben ja manchmal auch in den Trainings dann, was ist eine geschlossene, was ist eine offene Frage, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und gerade dann, was ich bei dir so geil fand damals, weißt du noch, Stefan, sag mir mal, was ist eine geschlossene Frage? Oh nee, was ist eine offene Frage? Was trinkst du am liebsten? Weißt du, wie deine Antwort damals noch war?
Wahrscheinlich wie heute Wein. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, das war sie auf jeden Fall. Aber halt so dieses, aus mir dahinter zu kommen, dass es halt einfach keine offene Frage ist.
Ja, und auch, ich trainiere große Firmen, da sitzen Vertriebsmitarbeiter, die machen den schon seit 30 Jahren erfolgreich. Und wenn du denen die Frage stellst, offene Frage, Alex, hör doch auf, Mann, das ist doch das Einmaleins hier im Verkaufen, das ist doch Basic, ist doch Standard, ist doch das Fundament. Das, ja, dann hau doch mal zwei raus. Ja, fällt mir jetzt so spontan keine ein. Das sag ich, du, dann gebe ich dir 30 Sekunden Zeit, um deine Spontanität zu überprüfen und drüber nachzudenken. Selbst nach 30 Sekunden fällt es schwer. Und dann kommt so ein Scheiß mit, was isst du denn am liebsten? Ne? Oder wo wollen sie den Schwerpunkt setzen? Also halboffene, halbgare Fragen. Jemand macht uns nie arbeitslos. Das auch nicht vergessen.
Das ist krass. Und was ich ja so spannend fand, weil da würde ich gerne mit dir nochmal reingehen auf jeden Fall. Ich meine, Fragetechnik hin oder her. Ich meine, wir haben eine ausführliche Folge gemacht, eine Episode. Aber was ich nochmal gut finde, wofür diese Fragen überhaupt stehen. Also wofür stehen diese Fragen? Und gerade bei dieser geschlossenen Frage, da muss man ganz offen so diese in eine Richtung zu lenken, wie du es damals schon schön gesagt hast, ja oder nein, ja, kurze, knappe Antworten. Ich finde das so enorm wichtig, das überhaupt zu wissen, wo das herkommt. Stellst du eigentlich geschlossene Fragen? Also stellst du geschlossene Fragen noch?
Ja, klar. Ich stelle schon auch geschlossene Fragen, aber halt nur an einem bestimmten Punkt im Verkaufsgespräch, wenn ich A, eine klare Aussage will oder B, den Abschluss suche. Ich stelle natürlich eine Alternativfrage. Wenn ich bestimmen will, gehe ich mit dem Kunden jetzt eher nach links oder gehe ich mit dem Kunden nach rechts? Ich stelle natürlich eine hypothetische Frage, um den Kunden in so eine Welt mit reinzunehmen, ihn schon mal Richtung Abschluss zu führen, das Ganze aber so ein bisschen weicher zu halten. Und natürlich stelle ich auch offene Fragen, wenn ich viel Information brauche. Also ich arbeite da schon sehr stark damit und ausschließlich auch nur mit den 5 Frageformen. Eine begründete noch oben drauf, dann hast du 5 Frageformen, langt völlig aus. Mehr brauchst du nicht.
Die begründete, deine Lieblingsfrageform. Ist so geil.
Ja, ist nicht unbedingt meine Lieblingsfrageform, ist halt eine unglaublich starke Frageform. Und du kannst jede Frage, eine begründet kann ja sein, alternativ geschlossen, offen, hypothetisch. Du verstärkst einfach die Art und Weise deiner Frage. Und in dem Moment, wo du es verstärkst, signalisierst du dem Kunden auch, hey, ich habe echtes und wahres Interesse an dir. Deshalb sage ich dir vorher, warum ich dir die Frage stelle. Also deshalb ist die so wichtig.
Du hast ja vorhin eine Sache gesagt, die fand ich halt spannend mit dem Fragekatalog. Wie meinst du das? Also nimmst du dann nur diese 5 Fragen und lässt die dann quasi von deinen Teilnehmern aufschreiben? Hast du da vielleicht nochmal einen besonderen Tipp, wie du das halt auch jetzt für alle unsere Hinhörer und für unsere Podcast-Fans machen würdest?
Also ich bin immer erstmal ein Fan von bau dir mal so einen klassischen Fragetrichter. Ne, wie ist die Jetzt-Analyse, die Ist-Situation, wie ist die Soll-, wie ist die Zielsituation? Da hören ja die meisten schon auf, da schaffst du aber keine Verbindlichkeit. Ne, dann geh noch in den Bereich darüber hinaus, was ist darüber hinaus noch wichtig, in den Bereich Wunsch und in den Bereich Abschluss. Und für jeden Frage-Trichter-Abschnitt empfehle ich dann, erarbeitet euch 5 Fragen mit jeweils einer unterschiedlichen Frageform, dass ihr da Varianten habt. Sprich, am Ende des Tages habe ich einen Fragekatalog mit 25 Fragen, die ich natürlich nicht bei jedem Kunde komplett rausballer. Es gibt Kunden, denen stellst du eine geile, begründet offene Frage und erzähl dir alles, was du brauchst, um nachher in die Nutzenargumentation zu gehen und zu closen. Dann gibt es jedoch auch Kunden, die schaffen es, auf eine offene Frage geschlossen zu antworten. Da bin ich froh, wenn ich einfach noch 24 weitere Fragen in der Tasche habe, die ich rausballern kann.
Ich finde es so enorm. Ich meine, gerade wenn die Übung bei einem Training umgesetzt werden soll, wundern sich auch die Leute, jetzt habe ich ja 25, 30, 40 Fragen. Wie soll ich das machen? Aber ich glaube halt, für mich ist es immer ganz spannend, wenn ich meine Lieblingsfrage herausfinde, in der ich mich wohlfühle, die ich gerne stelle. Und ich glaube halt, das, was du gerade gesagt hast, ist so enorm wichtig. Es gibt halt gewisse Fragen, die man selber drauf hat. Da fängt der Kunde an zu reden. Du kannst dann immer wieder tiefer reingehen.
Was sind das bei dir zum Beispiel? Und du bist ja unglaublich viel in den One-to-Ones. Ist ja ständig am Neukunden akquirieren. Was ist so deine wichtigste Frage, die du beim Neukunde stellst?
Bei mir ist einfach die begründet offene Frage für mich super wichtig. Ja, dass ich gerade wenn ich im 1:1 bin, Mensch Alex, damit ich halt einfach noch ein besseres Gefühl dafür bekomme, an welchen Themen wir ganz konkret halt arbeiten wollen, sag mir doch mal, wo legst du heute ganz besonders den Schwerpunkt? Ja. Und ich finde halt wirklich gut, gerade durch die Begründung merke ich halt immer wieder, das ist nicht so eine plumpe Frage, wo legst du den Schwerpunkt, sondern ich habe ganz stark das Gefühl, dass der Kunde mir auch signalisiert, ey, der hat wirklich Interesse an mir. Der will wirklich, der hat wirklich Interesse an mir. ich schaffe es dann, einen guten Vertrauensaufbau zu machen. Und dann erzählt er auch wirklich Sachen, die extrem deep sind. Und da kann ich dann natürlich noch besser reingehen. Wo sind seine Herausforderungen? Wie kann ich halt wirklich ganz konkret helfen? Wo kann ich auch ansetzen? Dass er nicht das Gefühl hat, das ist irgendwie so random verkaufen, sondern eher so, ey, das ist genau auf mich maßgeschneidert.
Siehst du, wie, bestes Beispiel gestern. Ich war gestern mit meiner Frau in einem Vodafone-Store. Da war ich gefühlt schon seit 20 Jahren nicht mehr, weil da echt zum Teil auch echt schlimme Typen arbeiten. Ne? Man, bei deinem Kunden mit Sicherheit anders. Aber in dem klassischen Vodafone-Store, das sind schon, also die waren alle so demotiviert. Da kriegst du, also
Wahnsinn.
Und auch da kommst du hin. Ja, bitte. Also schon so, ja, bitte. Was soll denn mit der Begrüßung anfangen? Ja, bitte. Aber hey, ich habe ein Herz für Verkäufer. So, ja, hier meine Frau, Vertrag läuft auf, will einen neuen Vertrag. Und dann kam die direkt mit so einem random Ding an. Ja, da empfehle ich Ihnen das Paket Vodafone S mit babababa. Der hat nicht mal eine fucking Frage gestellt. Wie will der denn meiner Frau was empfehlen, wenn er nicht einmal gefragt hat, ne, damit wir den richtigen Vertrag für sie raussuchen, für was nutzen sie ihr Telefon denn am meisten? Also was eine einfache, simple Frage. Sondern sagt meine Frau, ja, ich strebe eine Influencer-Karriere an, Fotos und Videos. So, da brauche ich mir ihr nicht ein Paket verkaufen mit 50 Gigabyte Datenvolumen, dass es sich 6 Filmchen, so wie ich es tue, auf dem Handy auch runterziehen kann. Das ist ja Quatsch, ne? Also irre. Boah, da geht mir direkt der Puls wieder hoch, ne? Wahnsinn. Schlimm, wie ich da nach all den Jahren emotional werde bei sowas.
Und ich glaube halt, das ist ein ganz, ich meine, ich hab's ja, du hast ja gerade gesagt, ich habe auch einen Kunden, der, liebe Grüße gehen raus, der in der Telekommunikation hat jetzt, glaube ich, 8 Stores. Und was ich da immer wieder festgestellt habe, gerade bei diesem Beispiel, dass Verkäufer sehr oft für den Kunden denken. Exakt. Ich kann ja als Verkäufer schon die Antwort haben für meinen Kunden. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich kann ja vorbereitet sein. Aber warum muss ich es ihm denn gleich an den Kopf knallen? Genau. Ja, das hatten wir am Anfang auch sehr, sehr stark, wo ich sage, geht doch erstmal wirklich in eine schöne, softe Bedarfsanalyse. Find erst mal raus, wofür das Handy ist. Und ganz ehrlich, da würde ich echt meinen Finger für abhacken, aber nur meinen rechten, dass 70% der Leute, die in den Telekommunikationsladen kommen, denen es scheißegal ist, welche Inhalte dieser Vertrag hat. Ja, da geht's ja darum, ey, macht das Telefon geile Bilder. Ja, bin ich immer erreichbar? Ja, funktioniert WhatsApp? Wie schnell ist meine Internetverbindung oder sowas? Aber da geht es nicht um diese ganzen kleinen Details.
Ja, mag sein.
Lass meinen Finger dran.
Sag keinen. Ja, aber das sind wir bei dem Thema Kaufmotive dann. Ne? Was ist denn das Kaufmotiv für so ein Handy?
Was ist denn bei Simone gewesen jetzt? Also
bei der ist es am Ende des Tages Wirtschaftlichkeit. Meine Frau denkt unglaublich wirtschaftlich. Die zahlt jetzt für einen Vertrag irgendwie 65 Euro, was für eine Privatperson unglaublich teuer ist. Ja. Der geht's, will aber zeitgleich ein neues iPhone haben. Das iPhone 14 Pro, weil sie ein uraltes hat. Und das ist es so, das ist so das Thema Wirtschaftlichkeit und so ein bisschen Prestige. Prestige aber nur am Rande, weil das iPhone, das sie jetzt hat, das erkennst du schon seit 2 Jahren, wenn das auf dem Tisch liegt, das ist das einzige mit nur einer Kamera. Also die hat das schon 2-3 Jahre, schleppt die das mit sich rum. Aber für dieses Thema Wirtschaftlichkeit, die will einfach einen wesentlich günstigeren Tarif und ist auch bereit, auf das ein oder andere eventuell zu verzichten.
Aber ein iPhone 14 und Wirtschaftlichkeit, das passt ja nicht so ganz. Wie habt ihr das dann trotzdem geschafft?
Ja, siehst du, und das ist die Schwierigkeit. Und da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsaussagen. Preis und Leistung muss gefühlt im Einklang sein. Und dann schaffst du es auch. Ja,
aber in dem Fall, was habt ihr konkret gemacht, oder? Dass ihr es hinbekommen habt?
Naja, konkret gemacht hat ehrlich gesagt weder Simone was, noch der Vodafone-Verkäufer gemacht hat es. Ein 33% Discount, den sie über ihre Firma bekommt, weil sie beim unglaublich bekannten Unternehmen arbeitet, mit Bekanntheitsgrad über 95% in Deutschland.
Alexander
Meissner. Genau. Und nachweislich jeder, wahrscheinlich auch du und Hasi, von dieser Firma ein Kleidungsstück im Schrank hängen habt.
Ja.
Und da gibt's einen 33% Discount. Also da brauchst du nicht mehr viel verkaufen, da brauchst du auch nicht mehr viel kaufen. Du musst dir entscheiden. Finito. Kannst du nicht toppen.
Aber trotzdem hast du mir das gestern so erzählt, der Verkäufer hatte einen Magic Moment, er hat eine Sache gemacht, er hat gefragt. Und ich glaube, bei Kaufmotiven ist es auch super wichtig, darauf will ich halt hinaus. Ich meine, er könnte nur sagen, hey, ja, bitte erzählen Sie, und dann kann er das Ding am Verknüpfen. Er hat dann aber irgendwann es geschafft, sich kurz für Sie zu interessieren, oder? Und hat nur ein bisschen tiefer gefragt, um halt rauszubekommen, wie kann man es ein bisschen tiefer machen, oder war es Zufall?
Nee, ja, also die haben anscheinend gerade so eine Kampagne, weil auf dem Beratungstisch stand auch vorne so ein Flyerständer und da war drin, hier arbeitest du bei einer großen Firma oder bist selbstständig, warten eventuell 33% auf dich, frag doch bitte danach. Das hat meine Freundin, das heißt schon meine Frau, aber erst später gesehen, als sie schon gegangen sind, also wahrscheinlich ist es gerade eine Aktion, die sie da am Laufen haben.
Ja.
Aber trotzdem war es eine Katastrophe.
Wie wäre es dann bei Simone gewesen, wenn ihr Umwelt und Gesundheit extrem wichtig gewesen wäre bei diesem Thema?
Ja gut, dann hätte sie ihr altes Handy wahrscheinlich behalten müssen, bis es auseinanderfällt. Man weiß es nicht, ne?
Oder sie hat das alte 3210 genommen. Welches war das mit 14 Tagen Akkulaufzeit? 62?
Nokia 6510, glaube ich.
14 Tage Akkulaufzeit, ey, echt unglaublich.
Geil, oder? Und heute benutzt du das Ding als Mikrofon zum Beispiel.
Ist das geil.
Und irre.
Aber lass uns mal zu den Kaufmotiven zurückkommen.
Ja.
Also ich meine, du bist ja ein ganz großer Freund davon. Es gibt ja nur zwei Kaufmotive. Freude.
Genau. Da bin ich kein Freund davon. Das ist so.
Das ist so.
Das ist Freude empfinden und Schmerz vermeiden. Das sind die zwei Hauptkaufmotive. Aus anderen Kaufmotiven kaufst du nicht. Wenn von euch da draußen einer noch ein drittes Kaufmotiv kennt, drittes Hauptkaufmotiv, lasst es mich wissen, wird dir doch nicht passieren. Freude empfinden, Schmerz zu meinen. Andere Gründe gibt es nicht.
Und dann hast du eben nochmal kategorisiert bei Simone Wirtschaftlichkeit und Prestige.
Genau.
Dann haben wir noch ein paar mehr. Wir hatten es in der Episode schon mal gemacht. Gerade Sicherheit.
Genau.
Technische Neuerung kann man beim iPhone 14 auch schon sehen. Das ist, glaube ich, ziemlich geil.
Absolut. Wobei das ja die technische Neuerung bezieht ja nicht auf das Produkt, sondern auf dich als Käufer.
Ob du drauf weißt stehst, du? Genau, richtig. Also ob du drauf stehst, hey, pass auf, neue Kamera, ist das richtig geil? Hast du einen dreifachen Autofokus oder wie
geht das jetzt? Ganz genau. Bequemlichkeit ist ein Thema immer wieder. Und Leute wollen es heute bequem haben. Die wollen am besten Plug and Play bei allem, was sie machen. Die haben da keinen Bock mehr. Unglaublich viel Zeit zu investieren in das. Auch jetzt, Simone will dann nachher schon noch das Handy anschließen, auf den Knopf drücken, sich den Backup aus der iCloud ziehen und das Ding soll gefühlt nach 8 Minuten tadellos funktionieren. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber das ist das, was die Menschen wollen.
Ich kann dir eins versprechen, beim iPhone 14 Pro wird das funktionieren. Du legst die Teile nur nebeneinander, scannst irgend so ein komisches Bild ab und auf einmal wird das direkt 1:1 übertragen. Ich check nicht, wie die das machen. Echt, das ist so geil. Ich liebe es.
Du hast auch ein iPhone 14 Pro, oder?
Nee, 13 Pro.
Okay. So, jetzt haben wir auch genug Werbung gemacht.
Ne? Ja, sorry, das ist geil.
Bieten die zum Beispiel gar nicht mehr an, ist auch so ein Ding, ne? Das ist, weil meine Frau wollte ursprünglich das iPhone 13.
Ja.
Auch hier, da sagt der Original, gibt's nicht mehr. Es war die Aussage, gibt's nicht mehr. Dann sagt meine Frau, ja, aber ich hatte vor 3 Tagen ein Telefonat mit einem Kollegen von Ihnen in der Service-Hotline, der hat mir das angeboten. Ja, Vater gelogen, gibt's nicht mehr. Gibt's noch Restbestände mit einem Terabyte, bliblablub. Das war, wie schlecht das war. Ja, und dann auch wo dann Simone gesagt, ja, da muss ich mir das nochmal überlegen. Und ja, dann trug ich Ihnen das aus. Gut, ne? Ja, tschüss. Da hast du richtig gemerkt, wie der auf einmal keinen Bock mehr hatte, zu verkaufen.
Das hat die
Jetzt
Frage.
Kommt aber die Macht der Marke. Ja. Wir gehen heute trotzdem in den Store und holen ihr das Ding.
Ja, das ist krass.
Weißt du, das darfst du eigentlich auch nicht machen, wenn du ehrlich bist. Also wir gucken auch, ob wir uns vielleicht einen anderen Verkäufer schnappen. Verdient hat es der nicht, kriegen ja auch Kohle. Aber es ist halt einfach die Macht der Marke. Der Sogeffekt, dass Simone das Ding jetzt haben will, und zwar heute. Ne? Nicht erst morgen in Düsseldorf in einem anderen Store, sondern heute.
Und würdest du aber sagen, also wenn das Ding heute abgeholt und alles ist super, ihr geht da wieder hin in den Laden?
Nee. Also ich gehe da wieder hin am 1. April, weil da meine Verlängerung stattfindet. Aber auch nur mit dem Hintergrund, weil in den Stores kannst du das Device ja meistens mitnehmen. Mhm. Wenn du es online machst oder via Telefon, dauert es ja 4-5 Tage. Und ich bin auch ein Typ, wenn ich es haben will, dann will ich es jetzt haben. Also ich werde wahrscheinlich in den Store gehen, werde sagen, ich will den Vertrag verlängern. Haben Sie das iPhone 14 Pro da? Wenn er sagt ja, mache ich den Vertrag. Wenn er sagt nein, muss ich bestellen, dann mache ich es online.
Ist das geil, Mann. Also wir müssen auf jeden Fall mal diese Episode zu Apple schicken. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber lass uns mal kurz gibt's denn irgendeine Möglichkeit, gerade für so einen Verkäufer nochmal, dass man relativ schnell das Kaufmotiv von Simone rausbekommen kann? Aber welche Möglichkeiten hat er? Gibt es da irgendwas?
Ich meine, ihr habt dich ja vorhin gefragt nach deiner Lieblingsstartfrage.
Ja.
So, und wenn ihr die bei eurem Kunden stellt, eine begründet offene Frage und genau hinhört, was der Kunde euch sagt, dann wirst du es relativ schnell raus, welches Kaufmotiv da einhergeht. Wir sind
also dafür
sensibilisiert. Auch hier Fragen, ne? Und genau hören, nicht nur Fragen, sondern jemand, der gut fragt, der ist ja auch darauf spezialisiert, gut hinzuhören. Genau hinzuhören und dann hört ihr das raus. Ne? Ob der Kunde sagt, naja, in meiner Familie haben alle ein neues Handy. Ich habe so eine alte Möhre, so ich will jetzt auch an Weihnachten meins auf den Tisch legen und alle sagen, wow, du hast es 14 Pro, Puff, Prestige.
Ja, das ist geil. Ja?
Das ist,
was Zoe nächstes Jahr wieder auf dem Wunschzettel schreibt.
Ja, die kriegt mein Alter, das ist 12. Ja. Oh, ich muss aufpassen. Sie hört ja unseren Podcast ab und so im Gegenzug zu meiner Frau.
Ja, auf jeden Fall liebe
Grüße. Sie hat noch keine einzige Folge gehört, ne?
Bitte was?
Sag, Simone hat noch keine einzige Folge gehört. Ich glaube, eine Mal irgendwie. Nee, nur wenn ich eine im Auto gehört habe und sie ist da zufällig neben mir. Ja. Ziemlich respektlos an der Stelle, sei das mal so gesagt, ne?
Es ist überhaupt nicht schlimm wahrscheinlich. Heute nicht den ganzen Tag quatschen, das ist genau dasselbe Spiel.
100%. Wie machst denn das du bei deinen Kunden? Ich meine, du hast ja eine Vielzahl an Einzelunternehmer, die ja auch alle ein unterschiedliches Kaufmotiv haben, dich zu buchen, oder?
Ja, am Ende ist es halt, also ich habe mir auch schon die Frage gestellt, also warum kaufen die mich? In erster Linie merke ich halt immer wieder, sie kaufen natürlich im Ersten die Hoffnung, um erfolgreicher zu werden. Erfolgreicher in Vertriebspass aufzubauen, erfolgreicher, sag ich mal, verkaufen zu können. Am Ende des Tages sind das meistens Kunden, die das alles schon irgendwie können. Denen fehlt es halt meistens am Mindset, ja, an der Persönlichkeitsentwicklung. Also ein richtiges Kaufmotiv, also es geht natürlich, also doch, ein Beispiel nehme ich mal, Anja. Liebe Grüße gehen raus. Anja, der war so, das Kaufmotiv war bei der, okay, Stefan, ich will erfolgreich werden, ich weiß, du kriegst das hin. Aber mir ist wichtig, dass ich das Training nach 6 Monaten Return on Investment von 3:1 habe. Ja, also der war super wichtig. Super blauer Typ, zack, sie braucht das Investition 3:1 wieder raus. Das fand ich super spannend. Ja. Am Ende ist es, glaube ich, bei allen, die bei mir ein Training buchen oder bei uns eher gesagt ein Training buchen, Wirtschaftlichkeit. Die wollen damit auch Geld verdienen. Punkt. Mhm.
Und warum? Mir fällt es auf, dass du in den letzten Monaten unglaublich viel über das Thema Mindset sprichst. Warum ist deiner oder eurer Meinung nach das Thema Mindset da so entscheidend?
Wir werden es vorhin besprochen, das war halt ganz spannend. Die meisten Unternehmer, die zu uns kommen, die haben schon mal irgendein Training gebucht. Irgendein Training. Und die haben einen Werkzeugkasten bekommen von irgendjemandem. Ich zeig dir, wie du telefonische Akquise machst. Ich zeig dir, wie du mit LinkedIn erfolgreich wirst. Ich zeig dir, wie du Google Ads schaltest. Ja. Und die haben irgendwelche Masterpläne mitbekommen, wie das funktioniert. Am Ende des Tages sind das Pläne von anderen Leuten und es funktioniert nicht. Und gerade beim Thema Mindset arbeiten wir mit denen, was willst du wirklich ganz konkret? Was macht dir Spaß? Ja. Also was hast du wirklich richtig Bock? Und wir kriegen das hin, dass sie wirklich das machen, was ihnen Spaß macht. Ich meine, du bist ja der größte Verfechter. Ja. Du machst ja nur das, worauf du Bock hast. Bei mir war es früher so, ich wollte mich verbiegen und wollte auf einmal LinkedIn oder Instagram-Akquise machen. Das kann ich nicht. Das ist scheiße. Ich will rausgehen, ich will telefonieren, ich will Menschen kennenlernen. Ja, das ist meins. Und das kriegen wir raus. Und das kriegst du halt auch erstmal über einen gewissen, es muss mal Klick machen im Kopf.
Aber dann ist ja bei dir im Business auch das Thema Fragetechnik unglaublich wichtig, oder? Wenn du sagst, du hast da schon echt gut trainierte Leute, da dann in der Tiefe herauszufinden, woran es denn scheitert letztendlich, da musst du ja schon sehr tief in den Fragenbereich einsteigen.
Ich glaube, ich habe ein Thema halt für mich verstanden, was ich vor Menschen mache. Also wir nehmen an, wir beide trainieren das Thema telefonische Akquise. Dann ist es ein Training. Wir zeigen den Sachen vor. Aber gerade im Verkaufsgespräch oder wenn es halt um diese Mindset-Themen geht, dann ist es ein reines Coaching. Da geht es nur um Fragen. Und es ist müssen. Also ich habe neulich mal gezählt. Also im Schnitt stelle ich so auch bei einem Verkaufsgespräch oder in einem Coaching 6 bis 7, 8 Fragen. Und dann geht es aber auch 90 Minuten, aber dann kriege ich alle Informationen, die ich brauche. Und das Wichtige ist, was ich gemerkt habe, die Leute merken nicht, dass es Fragen sind. Und wenn du das irgendwie, das liebe ich halt, wenn sie nicht merken, das sind Fragen, also sie merken schon, dass es Fragen sind und sie reden, aber es fühlt sich halt nicht so nach Verkaufen an oder so runtergedroschen. Das ist geil.
Was mir dazu einfällt, was ja auch absolut Sinn macht, ne? Die Fragen, die du stellst, dem Kaufmotiv des Gegenüber anzupassen. Weißt du, ich meine, ich denke so, wenn du jemanden hast, der unglaublich wirtschaftlich denkt, ne, also der denkt ja in der Regel auch zeitintensiv, bin ich immer ein Fan davon, stell die Fragen kurz, sehr präzise. Ne, wenn du da jemanden hast, dem Prestige sehr wichtig ist, ne, so nach außen hin alles schön, ein toller Pullover, tolle Uhr, tolles Auto, mach da die Fragen ruhig ein Ticken großzügiger, ne, formuliert die ruhig ein bisschen charmanter größer aus. Und wenn du jemanden hast, dem vielleicht das Thema Soziales sehr wichtig ist, ne, arbeite das vielleicht in die Fragen mit ein. Ne, da helfe ich euch gern, ne, da unterstütze ich sie doch da. Ne, das macht, glaube ich, auch Sinn.
Aber das ist ein Thema, was du gerade gesagt hast. Das sind ja quasi nochmal deine Verstärker, die du regelmäßig benutzt, Alex. Also da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, weil da muss ich wirklich zugeben, ich mach das schon gut, aber gerade diese Verstärker, man, ich helfe ihnen, spart ihnen, ja, hat den Vorteil für sie. Boah, da könnte ich wirklich noch ein Schippchen drauflegen.
Ja. Und weißt du was? Und das ist so entscheidend. Das ist das, ich habe ganz oft Trainings, wo die Teilnehmer dann sagen, mal Alex, ist doch jetzt scheißegal, ob ich sage, das bedeutet für sie, das spart ihnen, das hilft ihnen, das ermöglicht ihnen. Nee, ist es nicht. Genau das ist der kleine, aber feine Unterschied, der es ausmacht.
Ja.
Weil ansonsten bin ich in einer stinknormalen Nutzenargumentation, ja, dass ich dem Kunden sage, Mensch, XY hat für dich den Vorteil und der Nutzen daraus ist das. Aber um das auf Personenebene zu verstärken, brauche ich halt die Brückenwörter, die Verstärker. Das ist so immens wichtig.
Kannst du nur noch mal ganz kurz noch mal ein Beispiel machen? Das können wir echt bei der nächsten Episode mal machen, wenn wir das noch mal zeigen, was du ganz konkret gerade meinst. Also wir haben über Fragetechniken gesprochen, dann haben wir über die Kaufmotive gesprochen und jetzt willst du was genau sagen? Also was ist jetzt noch diese Sahne, die Sahnekirsche? Die Kirsche auf der Torte.
Die Sahnekirsche.
Simone, Annemarie.
Sahnekirsche. Ja, Simone hört ja nicht.
Ich schick's dir.
Den Verstärker meinst du, oder? Dass wir nochmal über den Verstärker sprechen. Also ja, den Verstärker mache ich ja immer basierend auf dem Kaufmotiv. Ne? Wirtschaftlichkeit schenkt oder spart ihn. Soziales hilft ihnen dabei. Technische Neuerung verbessert für sie. Was haben wir noch? Bequemlichkeit erleichtert ihn. Also ich nutze den Verstärker immer, um das Kaufmotiv um das Kaufmotiv anzusprechen. Also nochmal, sonst ist nur eine stinknormale Nutzenargumentation. Was ja der ein oder andere Verkäufer auch schon ganz gut macht, aber wir wollen ja mit unseren Kunden von ganz gut hin zu unglaublich sehr gut.
Das heißt aber, dass du sie dann neuronal noch ein bisschen besser kriegst mit diesen Verstärkern?
Ja, 100%. Das ist ja schon so fast schon so ein Ticken NLP.
Ja.
Da gehst du schon tief rein damit. Damit teaserst du die. Und ich merke das ja selbst bei mir, wie ich angesprochen werden muss, damit ich mich für was entscheide. Mir brauchst du nicht mehr kommen mit Spart und schenkt ihn, da bin ich durch. Weißt du, das
deutet es für sie, dass sie endlich das geilste Handy in der Familie haben.
Ja, mich muss da unglaublich stark über Prestige ansprechen, zum Beispiel, aber auch nicht mehr so stark wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Das packt dich schon NLP-mäßig in der Rübe ein bisschen.
Lass uns das mal gerne beim nächsten Mal aufmachen. Also nochmal gerade so dieses Thema Verstärker, Zauberwörter, was kann man da wirklich nochmal ransetzen, um da nochmal die Kirsche auf die Sahne zu machen?
Wie auf die Sahnekirsche. Auf die Sahnekirsche.
Geil. Was ich total feiere, was ich tatsächlich lange nicht mehr gemacht habe, ich will meinen Fragekatalog nochmal. Der ist sehr unbewusst, ist der richtig stark geworden. Also ich würde sagen, das ist eine starke, unbewusste Kompetenz bei mir, aber den will ich nochmal aufschreiben. Sind mal so 25 Fragen, die ich da wirklich nach und nach rausbessern kann, also raushauen kann. Gerade so, wo will ich hin mit dem Kunden? Diese Zielstellung, das finde ich mega.
Ja, und vor allem, also wenn du da richtig fleißig bist, musst du es ja jedes Jahr auch neu machen. Ne, wenn also der eine oder andere Kunde auch mal länger wie ein Jahr bleibt bei euch, der wird im nächsten Jahr, wird er andere Anforderungen haben wie in diesem Jahr. Da musst du auch andere Fragen stellen. Das, ja. Ne, vielleicht gibt es da demnächst mal bei euch einen Feuerlauf oder Glasscherben laufen, ne, so Mindset-Dinge. Da musst du den Kunden in 12 Monaten andere Fragen stellen wie heute. Ist so, die entwickeln sich ja hoffentlich auch weiter und haben
Alex, dann das Level. Höre ich da gerade ein bisschen raus, wäre das für dich ein interessantes Thema, also mal so ein Feuerlauf mit uns?
Überhaupt nicht.
Okay, gut.
Das war nur so links eine eingeschenkt, weil du bist ja in den letzten 2 Jahren hast du dich ja unglaublich stark in dem Bereich Mindset entwickelt, wo du ja weißt, ich also gar keinen Nerv dafür habe. War einfach nur ein Späßchen.
Aber was ich sagen will.
Und ich habe es gestern gesehen auf YouTube und Co. hier, weltbekanntester, aller erfolgreichster Trainer überhaupt hier. Gab es auch wieder Feuerlauf. Wo ich gucke mir das jedes Mal an und denke, Mai, stell doch mehr richtige Fragen, achte doch mehr auf das Kaufmotiv des Kunden, bevor er über Feuerkohle rennt. Ne, wo jeder Amateurarzt dir sagen kann, ja, das kann jeder und du hast keine Schmerzen, weil wenn du nur die eine Sekunde drauf bleibst. Und ich kenne auch keinen, der danach besser verkaufen kann.
Ach, Alex, irgendwann werde ich dazu bekommen. Ich bin ja sehr, sehr stolz drauf, dass.
Hast du es schon mal gemacht?
Feuerlauf?
Ja.
Ich bin Stefan Gebhardt, wie das Tier nur schneller. Ich brenne immer. Nein, habe ich noch nie gemacht.
Okay. Und Glasscherben oder sowas auch noch nicht, ne? So ein Quatsch. Nee. Hast du Bock drauf mal?
Nur wenn du mitmachst.
Gut, dann wird das ein unerfüllter Wunsch von dir bleiben. Wer weiß, vielleicht machen wir es im Alter ja mal.
Ihr Lieben, wenn ihr dafür sorgt, dass Alexander und ich das unbedingt machen sollten, ja. Dann gebt uns 5 Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify. Oder schaut gerne mal in 2 Jahren auf Alex auf seinem Instagram-Profil, weil ich ihm bald eine Mondkette schenken werde. Die er da.
Eine was für eine Kette?
Eine Mondkette.
Oh, schön.
Aber das kommt alles später noch, mein Lieber.
Ist es serbischen Jungfrauen handgeknüpft, oder?
Nein, von indischen Jungfrauen wirklich zusammengeflechtet.
Ach, Stefan.
Alexander.
Ja.
Danke für diese schöne Episode mit dir.
Ein Träumchen war's.
Und ich freue mich wirklich auf unsere gemeinsame Zukunft.
Lass uns jetzt beenden. Ich muss Feuer machen im Garten. Ich warte auf dich. Amen. Tschüss. Mit Öl.